Deutschlandfunk Kultur Weltzeit.
The ban on full body bikini swimsuits in public pools.
Bikini ban madness. It is madness that is consuming France for the last few weeks.
Der Burkini hat auch in diesem Sommer Frankreich wieder in Atem gehalten. Darf die Ganzkörperbadebekleidung in öffentlichen Pools getragen werden oder nicht? Eine hitzige Debatte, in die sich auch eine Philosophin aus Tunesien eingeschaltet hat, die wir gleich hören werden. Das hat mir gezeigt, die Bewertung, ob das jetzt fortschrittliches oder rückschrittliches Denken ist, die hängt doch immer sehr vom eigenen Standpunkt ab, und zwar ganz, ganz wörtlich. Ich bin André Zanto, hallo, und will mit Ihnen eintauchen heute in die arabischsprachigen Denkwelten von Philosophinnen, Feministinnen in der Region. Das ist sehr interessant, denn die werden lauter und bringen neue Impulse. Dunya Sadaki stellt einige mit ihren Ideen vor.
Dekolonialisiert den Feminismus. Das ist die Forderung von Philosophin Soumaya Mistiri, die sie auch als Buch veröffentlicht hat. Die 46-Jährige ist Professorin für politische Philosophie und Sozialphilosophie an der Universität in Tunis.
Es gibt keine Lebensweise, die man als universell bezeichnen könnte. Das entspricht, um ein typisch dekoloniales Vokabular zu verwenden, einer gewissen imperialen Vision. Es ist daher westlich zentriert.
Soumaya meint, Feminismus müsse regional gedacht werden, ohne den Blick der ehemaligen Kolonialstaaten, ohne Anpassung an den sogenannten Westen. Von diesen Denkmustern müssten sich die Menschen zum Beispiel in Tunesien erst einmal befreien und sich fragen, was bedeutet für Tunesierinnen, feministisch gleichberechtigt zu sein?
Dekolonisieren heißt endlich anerkennen, dass es einen feministischen Ansatz gibt, den wir Mainstream nennen können. Was zeichnet diesen Ansatz aus? Die Feministinnen, die diese Mainstream-Strömung verteidigen, haben den Ehrgeiz, bestimmte Werte, eine bestimmte Art zu sein, eine bestimmte Vorstellung vom guten Leben zu importieren, sogar anderen Frauen aufzuzwingen, die ihrer Meinung nach nicht wissen, was gut für sie ist.
Soumaya Mistiri mischt sich mit ihren Thesen regelmäßig auch in europäische Debatten ein, zum Beispiel zum Verbot von Burkinis an französischen Stränden. Sie fragt, wieso ärgern über Burkini tragende Frauen an Stränden oder Beamtinnen mit Kopftuch, aber nicht über die Reinigungskraft, die auch ein Kopftuch trägt? Soumaya kritisiert, bei der Feminismusdebatte mit Blick auf ihre Heimatregion würden die Frauen ihrer Region bevormundet oder nicht ernst genommen. Dass diese weiblichen Denkanstöße gerade aus Tunesien kommen, ist vermutlich kein Zufall. In dem nordafrikanischen Land haben Frauen traditionell mehr Rechte als ihre Geschlechtsgenossinnen in der Nachbarregion. In Tunesien sind Frauen seit den 50er Jahren per Verfassung gleichberechtigt. Sie dürfen legal abtreiben. Die Polygamie wurde abgeschafft. Auch die neue Verfassung gilt als Aushängeschild im Ausland, als modernste in der sogenannten arabischen Welt. Geschlechterparitätische Besetzung von Wahllisten, 30% Frauenanteil im Parlament. Zusätzlich gibt es Gesetze, die Frauen vor jeglicher Art von Gewalt schützen sollen. Das diskriminierende Erbrecht wird heiß diskutiert. Viele Frauenrechtlerinnen schütteln trotzdem heute nur genervt den Kopf. Die Verfassung werde nicht umgesetzt, in den Köpfen habe sich zu wenig verändert, meint zum Beispiel die tunesische Historikerin Kemar Bendana.
On va pas plus loin.
Wir kommen nicht weiter. Unsere Erfolge haben wir doch schon lange. Ich habe den Eindruck, die Fortschritte, die ich erlangt habe, haben meine Töchter nicht, weil sich die Gesellschaft nicht bewegt. Sie weigert sich, weil sie noch sehr patriarchal ist. Ich glaube, die Herausforderung der Revolution ist es, die patriarchalische Ordnung in Frage zu stellen. Auch im Kopf der Frauen.
Viele halten noch an einer traditionellen Rollenverteilung der Geschlechter fest. Benachbarten Staaten in der Region geht es nicht anders, wie im Königreich Marokko. Hier versucht seit Mai dieses Jahres das erste feministische Online-Medium Marokkos im Kleinen an bisherigen Tabus zu rütteln. Ähnlich wie auf einem alten Kinoschild stehen die Buchstaben über den Eingang der Redaktion. Jet ou Jebet, teils mit lila Sprühfarbe. In den Redaktionsräumen hängen Poster und Sprüche von feministischen Ikonen aus Europa, wie Simone de Beauvoir, aber vor allem auch aus Marokko und anderen afrikanischen Staaten, wie von der bekannten marokkanischen Buchautorin Leila Slimani oder der nigerianischen Schriftstellerin Chimamanda Ngozi Adichie. Daneben hängen Plakate und Drucke auf Arabisch. Girl Power steht da. Chefredakteurin Ibtissam Ouazzani erklärt,
wortwörtlich heißt Jed Ujebit, sie ist gekommen und sie hat etwas mit sich gebracht.
Zum Beispiel Veränderung, ruft Ibtissams Kollegin im Hintergrund. Die Geschichte der Klitoris, sexuelle Gewalt gegen Frauen, die Rolle der Frau im Islam. Das sind Themen, über die die Macherinnen von Jed Ujebit in sozialen Medien wie Instagram, TikTok oder YouTube sprechen. Offen reden und diskutieren, endlich mal zuhören, mit Tabus der marokkanischen Gesellschaft brechen und einen digitalen Ort für den Austausch schaffen. Das sei das Ziel. Im Studio leuchtet in pinken Neonfarben eine Vulva, in einem Schriftzug versteckt. Vieles bei Jed Ujebit ist in Violett gehalten. Die Farbe der Emanzipation, erklärt Chefredakteurin Ibtissam Ouazzani, die in einem hellvioletten Zweiteiler gekommen ist. An den Redaktionstüren hängt ihr Manifesto, auf Französisch und Derija, dem marokkanisch-arabischen Dialekt.
Frau zu sein in Marokko bedeutet 2022 mindestens einmal im Leben das Risiko haben, wirtschaftliche, psychische, physische oder sexuelle Gewalt zu erleiden, Gefängnis zu riskieren, weil man Anzeige wegen Vergewaltigung erstattet hat, weil man abgetrieben hat. Wir fangen wirklich an zu kontextualisieren, was eine Frau in Marokko ist, um tatsächlich unseren Kampf zu zeigen und warum es uns eigentlich gibt.
Infotafeln über sexuelle Belästigung und Dokumentationen zum Beispiel über Marokkanerinnen, die keinen Zugang haben zu Periodenprodukten. In einem regelmäßigen Video-Talkshow-Format kommen bekannte Feministinnen aus der marokkanischen Gesellschaft zu Wort. Lesbische Buchautorinnen, Abtreibungsbefürworter, aber auch Islamwissenschaftlerinnen und Mädchen und Frauen, die sich gegen Stereotype wehren. Weniger als 10 Mitarbeiterinnen arbeiten vor und hinter der Kamera von Jed Ujebit. Bahia ist Reporterin. Sie sagt, für ihre Familie seien nicht immer alle Themen nachvollziehbar.
Manchmal muss ich ein bisschen verstecken, was ich mache. Das ist normal. Ich kann nicht sagen, dass meine Familie zu 100% offen ist, aber wir versuchen immer über die Rechte von Frauen zu sprechen. Andere Themen, die eher um den Körper gehen, sind etwas sensibel, aber es wird besser.
Wichtig für die Macherin, dass möglichst viele in Marokko ihre Inhalte verstehen können. Deshalb versuchen sie vor allem im marokkanischen Dialekt zu publizieren, damit nicht nur die französischsprachige Elite teilhaben kann. Für alle anderen gibt es Untertitel. Seit ihrem Start im Mai habe es viele positive Rückmeldungen gegeben, erzählt Ibtissam. Über 11.000 Follower hat Jed Ujebit seit Start gewinnen können. Die große Mehrheit der Kommentare ist positiv, Kritik kommt oft von männlichen Usern. Gerade mit der weltweiten MeToo-Bewegung habe sich in Marokko etwas verändert.
Wir sehen in Marokko mehr und mehr einen Hunger nach so etwas, denn es gibt nicht wirklich feministische Medien. Stimmt, manchmal gibt es Hater. Das überrascht uns nicht und das beweist im Endeffekt, warum es uns geben muss. Wir wissen, unsere Themen sind delikat, aber dafür sind wir da und wir werden nicht aufhören, bis sich etwas ändert.
Dunya Sadaki über ein feministisches Online-Medium aus Marokko. Das liefert, wie gehört, neue Denkanstöße und die erhoffen wir uns jetzt auch von Sahan Duib. Er stammt aus Tunesien, ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Philosophie der Universität Hildesheim und er kennt sich sehr gut aus in der arabischen Philosophie und dazu wollte ich von ihm mehr erfahren.
Hallo, schönen guten Tag.
Herr Duib, schön, dass Sie hier sind. Wir haben ja, also ich persönlich in der Schule gelernt, mit den alten Griechen geht es eigentlich los in der Philosophie, in unserem Verständnis hier in Mitteleuropa. Wie ist das bei der arabischen Philosophie? Was ist da der Ursprung?
Die Frage nach dem Ursprung wird häufig kontrovers diskutiert. Und mit der arabischen Philosophie ist gemeint vor allem Philosophie in arabischer Sprache. Das ist ein wichtiger Punkt. Und es geht um die Philosophie zuerst zwischen dem 8. und dem 12. Jahrhundert, die überwiegend in arabischer Sprache geschrieben worden ist. Die griechische Philosophie, um Ihre Frage jetzt zu beantworten, bildet eine Hauptquelle dieser Philosophie. Und die arabische Philosophie bzw. die Philosophie in der islamischen Welt zu dieser Zeit entwickelt sich in einer permanenten Auseinandersetzung mit der griechischen Philosophie. Die Griechen sind für die früheren Araber sehr wichtig und darauf aufbauend haben sie versucht, diese Philosophen sich einzueignen, zu kritisieren und weiterzuentwickeln. Das ist ja sehr wichtig hier zu betonen, dass sie eigenständige Philosophen sind und als eigene Philosophen fungiert haben.
Und Sie haben ja erzählt, wo wir vorher gesprochen haben, dass dann diese Rezeption durch die arabischsprachigen Philosophen dann auch wichtig ist später für Europa. Sie haben sogar gesagt, dass dann das Europa, wie es heute existiert, ohne diese arabischsprachigen Philosophen gar nicht möglich gewesen wäre. Das müssen Sie mal erklären.
Ja, das ist wichtig hervorzuheben, dass die Geschichte der Philosophie nicht aus diesem Narrativ, aus dem klassischen Narrativ konzipiert wird. Wir haben zunächst die Griechen, dann machen wir einen riesigen Sprung zur europäischen Renaissance und dann beginnt die europäische Moderne. So einfach ist das nicht. Und dieses Narrativ ist sehr eurozentrisch orientiert. Das heißt, es gibt nur Europa und Griechenland wird angeeignet, als Teil von Europa verstanden und als ob keine andere philosophische Kulturen gegeben haben, die sich mit der griechischen, aber auch mit anderen philosophischen Traditionen aus Indien, aus China, aus Persien und anderen Regionen der Welt, zum Beispiel Altägypten, auseinandergesetzt haben. Daher meiner Meinung nach, es ist sinnvoll, diese Philosophie, Geschichtsschreibung zu erweitern mit einer außereuropäischen Perspektive und dabei spielt die arabische Philosophie und ihre Rezeption in Europa. Sie wurde rezipiert in Latein, auch Hebräisch und andere europäischen Sprachen kommentiert und weiterentwickelt. Daher spreche ich von Verflechtungen der philosophischen Traditionen, dass sie einander prägen. Und das ist ja wichtig, diese arabischsprachige Philosophie, kann man sagen, auch die Philosophie in der islamischen Welt als Bestandteil der Philosophie-Geschichtsschreibung. Sie gehört dazu.
Das ist ja auch hochinteressant, weil das ja auch diese Lücke, die Sie gerade angesprochen haben, eben von den Griechen zur Renaissance füllt, wo wir eben gelernt haben, da war Mittelalter, da war katholische Kirche, da war so eine Art Denkpause. Die gab es aber in anderen Teilen der Welt eben nicht und darauf hat man sich dann eben auch später wieder mitbezogen und da wurde auch vieles weiterentwickelt. Nennen Sie doch mal für uns ein paar von den klassischen Philosophen aus der arabischsprachigen Welt, die hier wahrscheinlich nicht so bekannt sind.
Für Spezialisten sind eher bekannt, aber für das allgemeine Publikum, aber auch für Philosophen an den deutschen Universitäten ist das überwiegend nicht bekannt. Ich nenne zum Beispiel Abu Ishaq al-Kindi. Er gilt als der erste Philosoph. Der zweite Lehrmeister al-Farabi ist eine große Figur. Ibn Sina, bekannt latinisiert Averroes und bekannt in Europa als Arzt, ist er auch ein großer Philosoph. Ar-Razi zum Beispiel. In Europa ist Averroes sehr bekannt und hat auch die ganze europäische Philosophie oder ein Teil dieser europäischen Philosophie stark geprägt. Ich würde auch erwähnen mit einem, finde ich, sehr für Didaktik passenden Philosophen, Ibn Tufayl. mit seinem philosophischen Roman Hay ibn Yaqwan. Übrigens ist dieses Buch auch ins Deutsch mehrmals übersetzt. Da sind einige Namen, eigentlich die Klassiker der arabischen klassischen Philosophie, die eigentlich gehören zu Kanon der Philosophie-Geschichtsschreibung.
Jetzt waren das alles Männer, die Sie genannt haben. Wann kommen denn Frauen ins Spiel in der arabischsprachigen Philosophie?
Das ist eine komplexe Frage und diese Frage ist aktuell. Es wird heutzutage darüber diskutiert, wie wir diese Kanon der Philosophie nochmal dekonstruieren, rekonstruieren und neu beleuchten. Das ist vollkommen richtig. Um Ihre Frage zu beantworten, brauchen wir Grundlagenforschung. Das heißt, ich kann keine unmittelbare Antwort darauf geben. Ich weise lediglich darauf hin, dass zum Beispiel Rabia von Basra, bekannt als Rabia al-Adawiyya, ist als Philosophin, Mystikerin und Theologin aus dem 8. Jahrhundert, schon sehr früh. Und ihr Werk wurde in der arabischen Philosophie der Gegenwart auch untersucht. Daher, man kann sagen, schon im 8. Jahrhundert, wenn wir unser Verständnis der Philosophie ein bisschen breiter anlegen würden, dann schon im 8. Jahrhundert finden wir die erste Philosophin im arabischen, islamischen Kulturraum.
Sahan Duib war das von der Uni Hildesheim. Dorthin hat er 2019 auch arabischsprachige Philosophinnen der Gegenwart eingeladen zu einer Ringvorlesung. Dort konnten dann die Studierenden ihre Fragen loswerden. Und eine Frau war auch da, die wir jetzt hören werden. Sie lebt eigentlich im Libanon. Dort hat sie Julia Neumann besucht.
Die Philosophin Elisabeth Susanne Kassab wohnt etwas außerhalb von Beirut. Im Taxi geht es bergauf. Weil es im Libanon kaum Straßennamen und keine Hausnummern gibt, rufe ich die Philosophin auf dem letzten Stück an.
Ja, Julia.
Hi. Wir sind in Dar es Salaam.
Sie erklärt dem Fahrer den Weg.
Marhaba.
Sie wohne in der Nähe einer Kirche und einer Apotheke. Es sind Kleinigkeiten, die im Libanon den Alltag erschweren. Besonders seit 2019 mit einer starken Wirtschaftskrise, Staatspleite und stetigem Währungsverfall. Mit einer Inflation von über 200%.
Und hier haben wir einen Blick auf diese traurige Stadt. Also dort ist der Hafen. Mhm. Dort hat die Explosion stattgefunden. Und ja, das ist die traurige Beirut.
Wir schauen vom Parkplatz vor ihrem Haus nach unten. Es ist früher Abend.
Ich staune, dass es so viel Licht gibt. weil man weiß ja, dass wir ohne Strom leben. Und als sie angerufen haben, dann war gerade der Strom weg. Ich dachte, na, jetzt, was machen wir? Aber da kam er zurück und hier unten wohne ich, dann können wir runtergehen.
Ja. Merci dir.
Voilà, da sind wir. Also hier ist eigentlich, es ist eine Bibliothek, in der ich wohne. Ne? Ich habe ein Bett und einen Kühlschrank, ansonsten viele Bücher.
Also wirklich alle Seiten sind voller Bücher.
Ja, und das ist nur ein Teil. Also meine Arbeitsbibliothek liegt hinten. Ich arbeite ja über arabische gegenwärtige Kultur und Denken und sowas und Philosophie. Und hier also ist diese Arbeitsbibliothek.
Also noch mehr Bücher.
Wow. Ja, ja.
Haben Sie die alle gelesen?
Natürlich nicht, nein. Aber das ist interessant, warum man Bücher haben möchte, die man weiß, man wird das nicht lesen. Aber es ist, ich sage immer, es ist wie, das sind die Wände meines Kopfes. Ne? Ich muss sie haben, auch wenn ich nicht jedes Buch lese. Das Buch muss da sein, weil es gehört zum Feld, dieses Forschungsfeld.
Also sagen Sie, es gehört sich für eine gute Philosophin, viele Bücher zu haben?
Eigentlich nicht. Sokrates hat kein einziges Buch gehabt, glaube ich, und auch kein einziges geschrieben. Nein, ich glaube, so einfache Menschen brauchen ja diese als Unterstützung. Ne? Man denkt, okay, dieses Thema und diesen Autor, die stehen da und vielleicht eines Tages soll ich auch das lesen.
Und was für Kategorien an Büchern haben Sie?
Also jetzt ganz gut geordnet. Es ist kein Zufall hier. Also ich habe die verschiedenen Regionen und Länder, Tunesien, Algerien, also Nordafrika, Marokko und dann Syrien, Irak, der Golf, der Libanon, ganz in der Ecke, weil ich über den Libanon nicht viel arbeite, weil es zu nah und zu schmerzhaft ist. Und dann Kategorien wie Nationalismus, Feminismus, Revolution. Ich habe eine ganze, hier, wo ist ja die Revolution? Ich habe ganze Regal mit Revolution und Philosophie und sowas. Ja.
Wir setzen uns bei Keksen und frisch gepressten Orangensaft zum Gespräch in das Wohnzimmer bzw. die Bibliothek. Kasab hat viele Jahre in Deutschland gearbeitet und spricht daher Deutsch. Sie lehrt auf Arabisch und als Arbeitssprache für das Gespräch haben wir uns auf Englisch geeinigt.
Well, I was born in this unfortunate place called Beirut.
Ich wurde an diesem unglücklichen Ort geboren, der Beirut heißt. Ich bin während des Bürgerkriegs aufgewachsen. 8 Jahre war ich hier. Dann bin ich zum Studieren in die Schweiz gegangen. Dort habe ich meinen Doktor gemacht und dann meinen Postdoc in Bielefeld. Die folgenden 8 Jahre war ich also weg und ich frage mich immer, welche Hälfte die schlimmste war. Ich denke, sich aus der Ferne Sorgen zu machen, zu einer Zeit, als es noch kein Internet oder Handys gab, das war sehr schwer, weil meine Familie, meine Eltern und meine Brüder hier geblieben sind.
1975 bis 1990 bekämpften sich im Libanon Bürgerkriegsmilizen in unterschiedlichen Konstellationen und mit Hilfe internationaler Geldgeber gegenseitig. In der unsicheren Zeit des Krieges wollten wohl die meisten Eltern, dass ihre Kinder etwas Handfestes machen, Ärztin oder Ingenieur werden.
Well, I didn't start with philosophy. I did a BA in Business Administration precisely for that reason.
Deshalb habe ich erstmal Betriebswirtschaftslehre studiert, denn der Krieg hatte gerade angefangen und ich dachte, na ja, ich brauche etwas, um meinen Lebensunterhalt zu zahlen. Aber als ich den Abschluss in der Tasche hatte, war ich frei, meinem eigenen Interesse zu folgen, nämlich Philosophie.
Und wieso die Philosophie?
I love ideas. I'm attracted to ideas. I'm interested in ideas.
Ich liebe Ideen. Ich interessiere mich für das, was Menschen denken. Vor allem dafür, was Menschen über die Dinge denken, die sie durchmachen. Ich habe dann Philosophie studiert und lange Zeit habe ich mich quasi als gutes Mädchen aus der dritten Welt natürlich nur für Europa interessiert.
I was only interested in Europe.
Und dann kam mir in den Sinn, dass es auch eine Verknüpfung zur Geschichte gibt. Man denkt ja, dass Philosophie mit abstrakten Ideen zu tun hat. Aber die intellektuellen Debatten in Deutschland sind eng mit der Zeit ihrer Entstehung verknüpft. Habermas zum Beispiel ist ohne die Geschichte, den Zweiten Weltkrieg, nicht denkbar.
Say Habermas is unthinkable without the Second World War.
Da habe ich angefangen, mich zu fragen, was ist mit uns? Wer denkt über unsere Dramen nach? Und das war eine Wendung in meinem intellektuellen Interesse, als ich anfing, neugierig zu sein und fragte, was ist mit unserer intellektuellen Geschichte?
Kasab beschäftigt sich mit der zeitgenössischen arabischen Philosophie. Wie passen die intellektuellen Debatten über Ideen und Theorien in ihre Welt voller alltäglicher Probleme?
As a Lebanese, I don't work on Lebanon. I just feel it and go through the pains and the sadness and the traumas and
Obwohl ich Libanesin bin, arbeite ich nicht über den Libanon. Ich fühle ihn nur und erlebe den Schmerz, die Traurigkeit und die Traumata. Aber sehen Sie sich Syrien, Ägypten und den Irak an. Ich denke, dass alle unsere Nachbarländer solche Grausamkeiten erleben, wie es sie in der modernen Zeit noch nie gegeben hat.
We're not talking about Nationalism, not talking about Islamism.
Wir reden nicht über Nationalismus. Wir reden nicht über Islamismus. Wir befinden uns heute in einer völlig anderen Situation. Die wirklich wichtigsten Themen sind Gräueltaten, Trauma, moralischer und politischer Wiederaufbau, der Sinn des Denkens, der Schmerz. Die Abwesenheit von Zukunft, die Kriminalität unserer Machthaber und der Welt.
Die Philosophin hat an verschiedenen Universitäten im Libanon, in Deutschland und in den USA geforscht und gelehrt. Weil durch koloniale Strukturen Europa lange als Zentrum der Philosophie galt, ist es ihr wichtig, Philosophie auf Arabisch zu lernen. Seit 6 Jahren ist sie Professorin für Philosophie in Doha, Katar. Doch wie passt das freie Denken in einen Staat wie Katar, in dem die Meinungsfreiheit beschränkt ist?
I think that was the deal.
Das war der Deal. Das Institut hat einen Spielraum, der groß genug ist, damit wir ernsthaft unsere Arbeit machen können. Aber es gibt ein paar Grenzen. Man darf den Emir nicht beleidigen und man darf die Religion nicht beleidigen. Aber davon abgesehen erfahren wir eigentlich keine Grenzen.
We haven't experienced any limits.
Wenn sie redet, ist ihr die Begeisterung für Ideen und kritisches Denken anzumerken. Kassab ist eine mitreißende Rednerin, die schlaue Gedanken gut verständlich formuliert. Und sie beobachtet, wie das alte Männersystem in der Philosophie langsam erodiere.
It was really men talking to men.
Früher haben Männer mit Männern geredet. Ein Mann schreibt ein Buch und andere reagieren darauf. Aber seit kurzem sind es mehr junge Menschen und Frauen, die fantastische Arbeit leisten und die vor allem Intellektuelle mit den politischen Systemen, in denen sie sich befinden, verbinden. Das ist etwas Neues.
Mehr über Philosophinnen nicht nur in der arabischsprachigen Welt gibt's bei uns auf Deutschlandfunk Kultur, denn heute ist ein Thementag zu Philosophinnen. Schauen Sie gern mal vorbei. Hier geht's weiter in der Weltzeit in der nächsten Folge mit den Kolonialverbrechen der Deutschen in Namibia. Ich bin André Zanto, bis dahin.